Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.
Mit Susi Weichselbaumer und einem erhabenen Einstieg in diese Sendung. Achtung!
Salvete Discipuli et Discipuli, Ego Magister Caesar, so. Seid gegrüßt, ihr Lieben.
Der Lehrer, der hier spricht, ist diese Woche ausgezeichnet worden. Als einer, von dem die Schülerinnen und Schüler sagen, der kann es, der nimmt uns mit, da lernen wir gerne was. Der verdient den Deutschen Lehrkräftepreis. Wie er und seine Kolleginnen und Kollegen PreisträgerInnen das machen, Schülerinnen und Schüler begeistern für den Unterricht, das schauen wir uns genauer an. Außerdem Thema heute 25 Jahre PISA. Eine Studie, die uns immer wieder aufregt oder aufrüttelt oder alarmiert, aber auf jeden Fall diskutieren lässt über unser Bildungssystem. Beschäftigen wird uns in diesem Campus-Magazin aber genauso das Bildungssystem anderer Länder, speziell das der USA. Dort kürzt Präsident Trump die Hochschulmittel gerade in Grund und Boden. Könnten Europa oder der Forschungsstandort Bayern also die neue Heimat werden für US-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Apropos Heimat. Wer gehört hierher und wer nicht? Eine Frage, die hart ist, falsch, die von manchen politischen Parteien plakativ instrumentalisiert wird, die aber auch auftaucht auf Schulhöfen, in Klassenzimmern, im Kindergarten. Diese Woche hat die Melde- und Informationsstelle Antiziganismus ihren Bericht vorgelegt zu Kitas und Schulen. Dazu, welche Anfeindungen Sinti- und Roma-Kinder und Jugendliche aushalten müssen, jeden Tag. Und was man dagegen tun könnte.
Ein Grundschüler wird in der Schule von einem Mitschüler regelmäßig als Z... beleidigt und geschlagen. Die Eltern melden die Vorfälle mehrfach der Schulleitung. Diese bleibt völlig untätig. Die einzige Reaktion besteht in der Aussage, das seien halt Kinder. Das Beispiel stammt aus dem neuen Bericht der Melde- und Informationsstelle Antiziganismus. An dieser Stelle melden deutschlandweit Beratungsstellen Vorfälle, so auch die Antidiskriminierungsstelle in Nürnberg, bei der Michelle Berger arbeitet.
Das ist ja gerade, das ist wirklich ein schwieriges Thema, weil Sinti und Roma doch oft versuchen, Vorfälle auszusitzen und in der Hoffnung, dass das eine positive Wende mit sich bringt.
Dabei sind Beschimpfungen am Schulhof für Michelle Berger noch das geringste Problem. Sie weist auf den institutionellen Rassismus hin, mit dem Sinti und Roma konfrontiert werden. Eine Diskriminierung, die ganz tief im Schulsystem verankert zu sein scheint. Wenn zum Beispiel Kinder aus Sinti- oder Roma-Familien immer wieder grundlos in Förderschulen geschickt werden, vielleicht sogar ohne böse Absicht.
Gerade das ist oft das Gefährliche daran, weil man vermeintlich es gut meinend so an die Familie bringt und soll ja eigentlich unterstützend sein. Und ich konnte schon des Öfteren auch selbst sehen und erleben, wie Kinder zurückgestellt wurden, zumindest um ein Jahr. Also hier auch diese Rückstellungsanträge von seitens der Lehrkräfte empfohlen wurden, die aus nicht nur meiner Perspektive, sondern auch aus der Sicht von Fachleuten nicht notwendig waren.
Dass das keine Hirngespinste der Betroffenen sind, zeigt eine Studie aus dem Ruhrgebiet. Dort hat der Professor für interkulturelle Psychologie, Philipp Jugert, eine Untersuchung mit Lehramtsstudierenden gemacht. Jugert und sein Team legten den angehenden Pädagoginnen und Pädagogen Profile von Schulkindern vor.
Und diese Profile enthielten immer auch noch einen Hinweis zu der ethnischen Zugehörigkeit des Schülers. Also entweder jemand, der weißdeutsch war, jemand, der einen türkeistämmigen Ursprung hatte oder jemand, der einen Roma-Ursprung hatte. Und dann haben wir geschaut und von der Leistung waren die aber identisch.
Die Lehramtsstudierenden sollten Empfehlungen abgeben. Soll das Kind aufs Gymnasium? Auf die Realschule, auf die Hauptschule, wohlgemerkt bei gleichen schulischen Leistungen.
Das war schon bekannt aus früherer Forschung, dass türkeistämmigen Schülern da weniger zugetraut wird, aber diesen Romja-Schülern wurde eben noch weniger zugetraut. Das heißt, die wurden eher noch weniger für das Gymnasium empfohlen und eher noch mehr für die Hauptschule.
Die Kultusministerien bemühen sich, mit Empfehlungen, Fortbildungen und Toleranzbeauftragten dagegen anzugehen. Bildungsforscher Philipp Jugert will aber schon beim Studium ansetzen. Die Lehramtsstudierenden sollten sich der eigenen kulturellen Brille bewusst werden und dadurch die Kultur des Gegenübers besser wahrnehmen.
Da geht es stärker darum, dass man die kulturellen Merkmale und Perspektiven der Schülerinnen und Schüler nutzt, um sie zu unterrichten. Es gibt durchaus Lehrkräfte, die das tun, Aber das findet dann häufig sehr eingeschränkt statt. Dann wird da mal so ein multikulturelles Frühstück gemacht oder dann werden vielleicht auch mal ein paar nicht-christliche Feiertage beachtet, beispielsweise jetzt Ramadan oder Zuckerfest. Und die Romja-Gruppe, würde ich meinen, dass die da so ein bisschen hinterherunterfällt.
Immerhin, das Bewusstsein für Antiziganismus in der Bevölkerung scheint zu steigen. Darauf deutet der Bericht der Meldestelle ebenfalls hin. So haben sich im vergangenen Jahr mehr Menschen mit den Opfern von Antiziganismus solidarisiert oder bei Vorfällen sogar eingegriffen.
Ein Beitrag war das von Philipp Artelt. Miteinander, auf dem Pausenhof, in der Klasse. Damit das funktioniert, braucht es auch Lehrerinnen und Lehrer, die wollen, die können, die Lust haben und Ideen. In dieser Woche ist in Berlin der Deutsche Lehrkräftepreis verliehen worden. Mehr als 8.500 Lehrer, Lehrerinnen, Schüler und Schülerinnen hatten sich an dem Bundeswettbewerb beteiligt. 4 der Auszeichnungen gingen nach Bayern. Der Clou daran, die Kinder und Jugendlichen voten ihre Lehrkraft im Wettbewerb nach oben und haben da oft ganz andere Kriterien, warum wer richtig guten Unterricht macht, als man aus erwachsener Perspektive so meinen möchte. Monika Haas mit Einzelheiten.
Salvete Discipuli et Discipuli, Ego Magister Caesar sum. Seid gegrüßt, ihr Lieben.
Gut gelaunt startet Michael Stierstorfer seinen Lateinkurs. Für seinen innovativen Schulunterricht wurde der Deutsch- und Lateinlehrer ausgezeichnet. Seine Schüler vom Gymnasium der Benediktiner in Schäftlarn hatten ihn für den Deutschen Lehrkräftepreis vorgeschlagen, auch wegen seiner beliebten Lernvideos auf Social Media. Die sind ihm wichtig, sagt Stierstorfer.
Ich denke, um Schüler zu erreichen, muss man sich in deren Lage versetzen und Themen mit einbeziehen, die denen gerade unter den Nägeln brennen. Wie YouTuber und TikToker finde ich auch ganz gut, den Unterricht als Einstieg mit einzubeziehen. Man holt die Schüler dann von ihrer Lebenswelt ab.
Schülerinnen und Schüler abholen, damit sie im Unterricht motiviert sind. Das gelingt leider nicht allen Lehrkräften. Worauf es ankommt, fasst Justin Infantado vom Landesschülerrat Bayern so zusammen.
Besonders gute Lehrkräfte begeistern für ihr Fach und erkennen, dass jeder anders lernt. Sie hören zu, unterstützen individuell und begegnen uns auf Augenhöhe. Sie zeigen, dass Lernen auch Spaß machen kann.
Wie Lehrkräfte die dafür nötigen Kompetenzen stärken können, erforscht Olaf Köller vom Leibniz-Institut IPN. Er betont, guter Unterricht brauche mehr als fachliche Kompetenz. Lehrkräfte müssten von der Schulleitung und in Kollegenteams unterstützt werden und Techniken zum Stressabbau einüben.
Wir wissen, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern sehr gut auch den Lernerfolg vorhersagt. Welchen großen Effekt gerade dieses Lehrkräfte-Schüler-Verhältnis auf die Lernerfolge der Schülerinnen und Schüler hat. Und also diese ganze Atmosphäre, ein positives, von Vertrauen getragenes Verhältnis, das funktioniert nur, wenn wir eine emotional stabile, enthusiastische Lehrkraft haben, die mit Freude in den Unterricht geht, die Freude an den Kindern hat, an den Jugendlichen hat.
Und sich so auch selbst motiviert, denn Lehrkräfte und Schüler beeinflussen sich gegenseitig und sorgen im Klassenzimmer entweder für gute Laune und Motivation oder für Anspannung und Stress. Die guten Seiten erlebt auch Latein- und Deutschlehrer Michael Stierstorfer.
Das, was richtig Spaß macht, ist das, wenn man verschiedene Projekte realisiert. Und da habe ich gemerkt, dass es für die Schüler so unglaublich spannend war, dass sie im Rahmen der Anforderungen immer weiter über sich hinausgewachsen sind. Und natürlich habe ich da auch ein bisschen mehr Zeit reinstecken müssen. Aber wenn dann dieser Funke überspringt zu den Schülern und die dann mit Begeisterung etwas erarbeiten, dann springt dieser Funke natürlich auch wieder auf mich zurück.
Eine weitere mit dem Deutschen Lehrkräftepreis ausgezeichnete Lehrkraft ist Mona Schwabe von der Mittelschule Schneitach. Sie unterrichtet Deutsch, Mathematik und Wirtschaft und Beruf. Die Schüler schätzten an ihrer Klassenlehrerin vor allem, dass sie sich auch außerhalb des Unterrichts für sie einsetzt.
Ich finde, dass die Frau Schwabe halt wirklich für jeden da ist, also egal ob schulische Probleme oder privat.
Ich habe manchmal an mir gezweifelt, so, aber sie hat immer an meine Fähigkeiten geglaubt.
Auch, dass sie ihren Unterricht so spielerisch verpackt, dadurch kommt das auch gut rüber und bleibt im Kopf hängen.
In der Kategorie Innovativer Unterricht des Deutschen Lehrkräftepreises überzeugte ein Team vom Gymnasium Christian Ernestinum Bayreuth. Geschichtslehrerin Tina Bergen und Marc Brückner vom Fachbereich Wirtschaft und Recht hatten ein Projekt zum Thema Migration in Deutschland und ihre Folgen für ihre 11. Klassen entwickelt. Insgesamt geht der Deutsche Lehrkräftepreis in diesem Jahr an 18 Lehrkräfte und Schulleitungen aus 7 Bundesländern und an eine deutsche Auslandsschule.
Monika Haas über Lehrerinnen und Lehrer, von denen die Kids sagen, end cool. End nicht ganz so großartig, allerdings scheinen wir manchmal daherzukommen, wenn es um PISA geht. Die letzte PISA-Runde lief für Bayern suboptimal. Oder ehrlicherweise, es war ein Desaster. Jetzt im April werden wieder Schülerinnen und Schüler im Freistaat getestet für die Haupterhebung der aktuellen PISA-Studie. Und die feiert Jubiläum. Seit 25 Jahren ist die Studie wichtiger und viel diskutierter Maßstab für Bildungsqualität im internationalen Vergleich. Mit Rückschlüssen vor allem auf die Schwächen des deutschen Bildungssystems. Sind wir so hintendran? Oder liegt das am Studiendesign? Mein Kollege Philipp Adelt.
25 Jahre PISA-Studie, 25 Jahre Vergleichen, 25 Jahre Schlagzeilen wie diese.
Das Land der Dichter und Denker hat offenbar ein Nachwuchsproblem.
Der Mensch, der das alles ins Rollen gebracht hat, ist Andreas Schleicher. Heute ist er Direktor des Bildungsbereichs bei der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die Idee zu PISA sei ihm als junger Mitarbeiter gekommen, 1995 bei einem OECD-Ministertreffen.
Da haben 25 Minister um einen Tisch gesessen und jeder hat dort gesagt, wir haben das beste Bildungssystem in unserem Land. Es gab keinerlei wirklichen Diskurs und wenig Lernen voneinander, miteinander.
Kurzerhand hat Schleicher ein Konzept für eine Vergleichsstudie entwickelt und sie den Mitgliedstaaten schon ein paar Wochen später vorgestellt.
Antwort war, das geht nicht, das kann man nicht machen, das soll man nicht machen. Gab auch die Einstellung, Bildung soll nicht quantifiziert werden.
Aber der junge Mitarbeiter hat nicht locker gelassen und mit einer kleinen Gruppe von Ländern eben doch den ersten PISA-Test ausgearbeitet. Das fanden dann auch andere spannend. Waren beim ersten PISA-Test etwa 30 Länder dabei, sind es heute knapp dreimal so viele. Und damit immer wieder der Vergleich. Wie stehen wir in Deutschland da? Auch Cordula Artelt begleitet die PISA-Studie seit den Anfängen. Die Bildungsforscherin vom Leibniz-Institut für Bildungsverläufe bezeichnet das ewige Vergleichen in den Medien als Horse Race, als Pferderennen.
Es ist extrem schade, dass die Rezeption dieser Studien sich auf dieses Horse Race quasi oft fokussiert. Das war übrigens auch schon bei PISA 2000 so. Aber die Studien enthalten viel, viel mehr. Und das Potenzial des Vergleichs mit anderen Staaten, mit erschöpft sich ja nicht in dem, wer ist besser, wer ist schlechter, sondern das ist ja ein im besten Sinne voneinander lernen.
Und da hat es einiges zu lernen gegeben im vergangenen Vierteljahrhundert, auch für Deutschland.
Wir haben ja auch in den PISA-Befunden über die letzten Jahre eine interessante Tendenz des erstmal Aufstiegs wieder. Und dann kam in den letzten Jahren ein Abflachen wieder. Die Nachhaltigkeit ist meines Erachtens wirklich ein Problem. Und das bedeutet nicht unbedingt nur mehr Geld, sondern auch Strukturen überdenken und da, glaube ich, kann man sehr wohl von anderen Ländern lernen.
Brasilien ist ein interessantes Beispiel, ne? Ich erinnere mich noch, als wir mit der ersten PISA-Studie angefangen haben zu arbeiten, das ging dann damals nur um reiche Industriestaaten, kriege ich einen Anruf vom Präsidenten in Brasilien. Der fragte, können wir bei PISA mitmachen? Und ich sagte, ja, gerne, machen wir. Aber müssen sich vielleicht zweimal überlegen, ne? Ein Land wie Brasilien wird wahrscheinlich am ganz unteren Ende abschneiden. Und da antwortet er, ja, wir sind da nicht dumm, ne? Wir wissen, wo wir sind. Ne? Unser Problem ist ein anderes. In Brasilien denkt jeder, dass das Bildungssystem fantastisch ist. Und deswegen entwickelt sich nichts.
PISA ist gekommen, um zu bleiben. Die Studie muss mit der Zeit gehen. Heute sind ganz andere Fähigkeiten wichtig. Nicht nur Lesekompetenz für analoge Bücher, sondern der richtige Umgang mit Falschinformationen, mit Internetrecherche und mit künstlicher Intelligenz. Und trotzdem wollen sie bei der OECD die PISA-Studie nicht völlig neu erfinden. Denn die Ergebnisse sollen vergleichbar bleiben, vielleicht ja sogar über die nächsten 25 Jahre.
Wie Bildung besser geht. 25 Jahre PISA-Studie. Ein Beitrag war das von Philipp Adelt. Bildung, dass die schon im ganz jungen Alter beginnt, das weiß die Wissenschaft längst. Bloß, was ist, wenn die Eltern, Großeltern, Tanten, Cousins da nicht so recht mitmachen? Zum Beispiel in puncto Vorlesen. In dieser Woche, am 2. April, war Internationaler Kinderbuchtag. Eigentlich ein guter Anlass, mal wieder ein Buch rauszuholen und sich mit den Kindern hinzusetzen. Aber Studien zeigen, ein Drittel der Kinder bekommt daheim selten vorgelesen. Oder nie. Das bedeutet nicht nur weniger Spaß, berichtet mein Kollege Andreas Kegel, das heißt auch geringere Bildungschancen.
Ein Babywolf.
Schaut mal, wie guckt der denn?
Ganz ängstlich.
Jeden Tag um 12:45 ist Vorlesezeit in der Münchner Kindertagesstätte Helenenstraße. 10 Vorschulkinder sitzen in der Kuschelecke. Sie hören und sehen gebannt zu, wie Erzieherin Claudia Plumbaum Bilder aus einem Kinderbuch zeigt und die Geschichte dazu vorliest. Es geht um einen kleinen Wolf, der von einer Schaffamilie adoptiert wird und seine neue Schaffamilie auch gegen andere Wölfe verteidigt.
Ich habe heute das Buch Mel sagte der kleine Wolf ausgesucht. Da geht es dann so, sag ich jetzt mal, um eine Patchwork-Familie und es geht um Mut und um Identitätsfindung.
Die Erzieherin liest nicht nur vor, sie bespricht auch jedes neue Bild mit den Kindern. Elli und Nora sind von der Geschichte tief beeindruckt.
Der hat auf seine auf die Schafe und auf die Mama Schaf aufgepasst.
Dass der Wolf auch über seine Familie beschützt.
Vorlesen ist viel mehr als ein kindgerechter Zeitvertreib. Es fördert Empathie und Gerechtigkeitssinn. Und es legt den Grundstein für eine gute Sprach- und Persönlichkeitsentwicklung. Vorlesen aktiviert verschiedenste Gehirnbereiche, sagt Laura Trost von der Stiftung Lesen.
Das ist einmal das Sprachzentrum, das aktiviert wird, das wird das bildliche Vorstellungsvermögen trainiert, es wird die Kreativität gefördert, das Hörverstehen wird trainiert und auch die Aufmerksamkeit wird verbessert. Die Konzentrationsfähigkeit wird letzten Endes gefördert. Das heißt, es ist wirklich so ein komplettes Workout für das gesamte Gehirn.
Eine aktuelle US-amerikanische Studie zeigt, was für einen großen Einfluss regelmäßiges Vorlesen auf den Wortschatz hat. Dazu Manja Attig vom Institut für Bildungsverläufe in Bamberg.
Wenn man Kindern 5-mal täglich vorliest über die ersten 5 Jahre, hören die Kinder über 1 Million Wörter mehr als Kinder, denen in dieser Zeit gar nicht vorgelesen wird.
Vorlesen ist ein Schlüssel zum Sprachverständnis und daher auch ein Schlüssel für den Bildungserfolg. Anfangen sollte man möglichst früh. Schon im Babyalter beeinflusst das Vorlesen die Entwicklung des Gehirns. Obwohl es so eine herausragende Bedeutung hat, wird heutzutage in 1/3 der Familien selten oder nie vorgelesen. Betroffen sind vor allem Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Um das zu ändern, schlägt Manja Attig niederschwellige Angebote vor, etwa beim Kinderarzt. Hier gäbe es bereits ein Projekt der Stiftung Lesen.
Jedes Kind, das zur U-Untersuchung kommt im 1. Lebensjahr und im 2. Lebensjahr, bekommt mit ihrer Familie bei der U-Untersuchung ein Buch mit nach Hause, das die Kinder sich dann anschauen können.
Es gibt kein richtiges oder falsches Vorlesen, sagen beide Forscherinnen. Die wichtigste Regel: einfach machen. Wichtig ist auch, Geschichten auf Tablets oder Smartphones sind nach neuen Untersuchungen kein geeigneter Ersatz für Bücher, so die Bildungsforscherin. Durch die Bildschirme seien Kinder weniger aufmerksam, als wenn aus Büchern vorgelesen wird. Ein echtes Buch aus Papier zum Vorlesen bleibt die Nummer 1 bei den Forscherinnen und bei den Kindern.
Jawohl. Hat euch das gefallen?
Ja.
Wir bleiben im Bereich der Fiktion. Zumindest fühlt es sich bisweilen durchaus so an, wenn man verfolgt, was US-Präsident Trump tagtäglich verfügt. Aber Trumps Dekrete haben reale Folgen. Etwa für viele Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen in den USA, die jetzt dastehen, ohne Finanzierung und ohne Personal. Gekündigt, weil als überflüssig erachtet. Spitzenforscherinnen und Forscher sind nun also plötzlich ohne Job. Für die könnte ein Umzug nach Deutschland und Europa attraktiv sein. Doch auch bei uns sind die Geldmittel knapp. Achim Himmelrath.
US-Präsident Trump poltert gegen große Teile der Wissenschaften, droht den Unis mit Mittelkürzungen, lässt bestimmte Schlagworte wie Diversität oder Geschlecht in Forschungsanträgen verbieten und will ganze Fächer streichen, die nicht in sein Weltbild passen. In vielen Ländern Europas wird deshalb darüber diskutiert, ob und wie man die in den USA arbeitslos gewordenen Forscherinnen und Forscher über den Atlantik locken könnte. So kündigte etwa der niederländische Wissenschaftsminister Eppo Bruins vor einigen Tagen einen millionenschweren Fonds an, um den Wechsel von Top-Wissenschaftlern nach Amsterdam, Utrecht oder Maastricht zu fördern. Jetzt, wo so viel in Bewegung geraten ist und Forschende sich fragen, wo kann ich jetzt meine Karriere fortsetzen, da müssen wir als Wissenschaftsstandort vorangehen und es möglich machen, dass Spitzenforscher hier zu uns in die Niederlande kommen. Das niederländische Programm soll so schnell wie möglich starten. In Deutschland dagegen gibt es ein solches Programm noch nicht. Gut so, sagt Joybrato Mukherjee, Rektor der Universität zu Köln und gleichzeitig Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes.
Wer in der jetzigen Lage zu einer konfrontativ angelegten Abwerbung US-amerikanischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufruft, tut der transatlantischen Wissenschaftspartnerschaft möglicherweise keinen Gefallen. Einen echten Braindrain aus den USA zu organisieren, liegt nicht in unserem Interesse.
Derzeit, sagt Mukherjee, gäbe es rund 75.000 ausländische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland. Das sei zweifellos ein Erfolg. Und angesichts der Entwicklung in den USA könne das Interesse noch einmal steigen. Dafür müsse Deutschland aber einige Dinge anbieten.
Eine gelebte Willkommenskultur, eine verlässliche, exzellente Ausstattung unserer Hochschulen, vor allem in Bezug auf Personalstellen, und mehr Flexibilität in unseren Verwaltungsstrukturen, damit uns die Bürokratie nicht bei der Gewinnung von internationalen Spitzenkräften ausbremst.
Nicht aggressiv ködern, sondern mit Qualität werben, das sollte die Devise sein. Auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG will Ende März beraten, wie man auf die Entwicklungen in den USA reagieren kann. Im Deutschlandfunk nannte DFG-Präsidentin Katja Becker einige Eckpunkte.
Also zentral ist aus meiner Sicht zum einen die Solidarität mit unseren amerikanischen Partnerorganisationen, zum anderen das Hervorheben der Attraktivität des Wissenschaftsstandorts Deutschlands, zum dritten das Betonen der Relevanz von bestimmten Forschungsthemen und dann ganz wichtig die Förderung des transatlantischen, auch ressortübergreifenden Dialogs.
Auf den setzt auch der Kölner Unirektor Mukherjee. Die Forscherinnen und Forscher in Europa und den USA müssten miteinander im Gespräch bleiben.
In unseren Bemühungen um die besten Köpfe werden wir nicht nachlassen. In den USA pflegen wir allerdings auch exzellente Wissenschaftsbeziehungen zu einer Reihe von Universitäten und Forschungseinrichtungen. Wir stehen solidarisch zu unseren Partnern und Freunden und versuchen, diese im Rahmen unserer Kooperationen und Netzwerke bestmöglich zu unterstützen, gerade in der aktuellen Zeit. Das hat für uns Priorität.
Man dürfe jedoch nicht nur auf Spitzenforscherinnen und Forscher schauen, warnt Matthias Anbuhl, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Studierendenwerks. Genauso wichtig sei der akademische Nachwuchs, für den ein Studium in den USA unter der Trump-Regierung unattraktiver geworden sei. Auch da könne Deutschland durchaus selbstbewusst auftreten.
Wir sind das drittbeliebteste Zielland für internationale Studierende. Das hängt damit zusammen, dass wir sehr gute Hochschulen haben, dass wir aber auch keine Studiengebühren haben. Daran gilt es festzuhalten, um attraktiv zu bleiben für internationale Studierende.
Die aktuelle Diskussion, sagt Anbuhl, biete die Chance, den unterfinanzierten Hochschulbereich in Deutschland grundsätzlich besser aufzustellen, etwa die Studierendenwohnheime auszubauen. Internationale Gastwissenschaftler und Studierende würden auf Aspekte wie die Wohnsituation, auf Arbeitsmöglichkeiten und Sozialkontakte achten.
Es ist wichtig, dass wenn internationale Studierende nach Deutschland kommen, dass sie hier gute Rahmenbedingungen vorfinden. Und da gibt es sicherlich einiges, gerade im Bereich der sozialen Infrastruktur, zu verbessern.
Einig sind sich die deutschen Hochschulakteure, dass die Entwicklung in den USA ein Signal sein sollte, um die deutschen Hochschulen besser auszustatten. Joybrato Mukherjee.
Von der künftigen Bundesregierung und auch der Europäischen Kommission im Übrigen wünschen wir uns ein klares Bekenntnis zur transatlantischen Kooperation, auch unter widrigen politischen Bedingungen mit zusätzlichen finanziellen Ressourcen.
Dann sei ein Wechsel ins deutsche oder europäische Wissenschaftssystem aus qualitativen Gründen attraktiv und keine konfliktbehaftete Abwerbung.
Ohne Konflikte, toi toi toi, also geht dieses Campus-Magazin zu Ende. Im Studio war Susi Weichselbaumer. Wenn Sie mögen, die Sendung gibt es auch im Netz auf br24.de. Zum Nachhören und gerne auch weitersagen.
Das Campus-Magazin, ein Podcast von BR24.